Ja, schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Danke für die Einladung. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ihr kennt mich ja jetzt auch schon ein paar Jahre, einige von euch jedenfalls. Und ihr wisst, wenn ich bin voll im Beruf und wenn ich dann in andere Versammlungen komme, dann ist es schon so, dass ich meistens irgendwas predige, was ich schon mal zu Hause in Achenbach gepredigt habe. Oder ich gehe irgendwo hin und predige und das predige ich dann auch bei uns zu Hause. Meine Frau scherzt immer und sagt, Frieda, bei dir sind die Predigten sowieso dann wieder ein bisschen anders. Die sind nie genau gleich. Aber diese Woche war es so, dass ich gar keine Herzensfreiheit hatte, irgendwas zu predigen jetzt hier, was ich vorher schon gepredigt habe. Und ich mache es auch ganz überhaupt nie eigentlich, dass ich sage, wie bist du denn auf die Predigt gekommen? Weil offen gesagt, ich finde das oft langweilig. Predige mir das Wort, mir ist egal, wie du drauf gekommen bist. Aber heute sage ich euch, ich habe einfach meine stille Zeit gemacht und kam einfach am Psalm 73 und ich habe den Rest der Woche im Psalm 73 meine stille Zeit gemacht. Ich bin einfach da hängen geblieben und gedacht, Mann, oh Mann, das geht mir so zu Herzen, was der hier erlebt hat und geschrieben hat. So, und jetzt kenne ich eure einzelnen Lebenssituationen, eure Familien kenne ich nicht ganz. Ich hoffe, dass dieses Wort Gottes euch segnet. Vielleicht fange ich mit etwas an aus meinem Leben zu erzählen. Als ich im 9. Schuljahr war, da habe ich, das ist ganz grob gesagt, ich habe das Leben so erlebt. Ich bin in der Versammlung groß geworden, meine Eltern waren sehr fromm, wir hatten relativ wenig Kontakt zu Nichtchristen. Und in der Schule kam ich mir sehr vor wie ein Außenseiter. Ja, ich wohne im frommen Siegerland, aber so fromm war es in meiner Schule nicht. Wir waren da mit ein paar wenigen Gläubigen, in der kompletten Jahrgangsstufe mit, was weiß ich, 110 Leuten dann im Abiturbereich. Aber man wusste, der Frieder kommt aus so einer Freikirche, Brüdergemeinde und so. Und da habe ich als Achtklässler, als Neuntklässler erlebt, dass dann immer wieder hieß, ja, Friedrich, und was sagst du dazu als jemand aus einer Brüdergemeinde? Und ich fühlte mich richtig schlecht dabei. Ihr könnt euch vorstellen, warum? Weil ich ein kleiner Junge war und viele Fragen nicht durchdacht hatte. Und viele Fragen, die da dieser studierte Rallye-Lehrer oder andere dann stellten, die haben mich einfach überfordert. Und dann habe ich beobachtet, wie die Jugendlichen um mich herum Beziehungen hatten, Freundinnen hatten. Und da habe ich mir überlegt, ja, und du musst dich hier zurückhalten. Weil ich irgendwie gedacht habe, ja, also als Gläubiger kannst du nicht einfach da so eine lose Beziehung mit einem Mädel anfangen. Aber ich fand da schon einige Mädels ganz gut in meiner Schule. Ich hatte Sportleistungskurs im Abitur und wir haben ganz viel Volleyball gespielt und da waren dann auch attraktive Mädels dabei. Und ich habe dann einfach mal in meinen Gedanken so überlegt, ja Frieda, wie wäre das denn, wenn du das einfach mal ausprobieren würdest? Da habe ich echt überlegt. Vor allen Dingen auch dieses, du bist immer so ein, ja, du wirst so belächelt. Irgendwie kommen die in der Schule so von oben herab und du bist so, du kommst dir immer dumm vor. Du glaubst, du bist, also ich hatte ja apologetisch, ja, Verteidigung des Glaubens, ich war so wenig geschult und so wenig gebildet in diesen Fragen und ich fühlte mich in der Schulzeit ganz oft überfordert. Und dazu kam noch, dass ich akademisch nicht besonders fleißig war und mein Vater so Sprüche raushaute wie, du hast das Lernen noch nicht gelernt, bis inklusive Abitur. Den Führerschein kriegte ich bezahlt, wenn ich das Abitur schaffen würde. Ich habe das dann mit Mühe und Not geschafft und habe den Führerschein bezahlt bekommen. 1500 Mark, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Jedenfalls, wir waren dann in der 9. Klasse auf der Insel Jüst als Klassenfahrt und natürlich, da rauchte jeder, da wurde auch getrunken und ich habe mich immerhin dazu hinreißen lassen, auch mal mit zu rauchen. Getrunken habe ich nicht, aber ich möchte euch einfach nur mit hineinnehmen, wie habe ich das als Jugendlicher erlebt. Und dass ich immer wieder diese Versuchung hatte, boah, die gucken alle von oben herab auf mich, ich bin so ein kleiner Wurst, ich kann meinen Glauben so schlecht verteidigen, wie soll ich... Und da hatte ich schon Not. Und dann habe ich den Psalm 73 gelesen. Und da, den lesen wir jetzt mal. Ich zähle die Elberfelder 2003. Den habe ich einfach jetzt in der stillen Zeit diese Woche gelesen. Und habe hier, das ist einfach der Bibeltext, gescannt. Und da habe ich mir drumherum ein paar Notizen gemacht. Wir werden jetzt nicht über jede einzelne Notiz hier sprechen. Und ich hoffe einfach, dass trotz mir es Gottes Geist gelingt, eure Herzen zu erreichen hier. Psalm 73, ein Psalm von Asaf. Der Asaf, der war ein Freund von David. Und ich hätte gerne so einen Freund wie den Asaf. Der Mann war in Ordnung. Der war der Leiter des Gesangs im Hause des Herrn. 1. Chroniker 16, Vers 4 folgende. Lesen wir von Asaf, wir lesen in 2. Chronik 5, Vers 12 bis 14, als der Tempel eingeweiht wurde, war Asaf dabei und hat Gott gelobt und gepriesen, und dann konnte ja keiner da reingehen, weil die Herrlichkeitswolke Gottes sich auf diesen Tempel herabließ. Also dieser Mann hat auch Erfahrungen mit Gott gemacht. Jetzt wissen wir nicht, ob der Psalm vor diesem Ereignis geschrieben worden ist oder nach diesem Ereignis. Und in Matthäus 13, Vers 35 ist ein Zitat, wie der Prophet sagt, und dann kommt ein Zitat aus Psalm, ich glaube 78, von Asaf. Asaf war sozusagen, oder laut der Bibel war Asaf ein Mann, der geweissagt hat, der Gottes Wort gesagt hat. Und doch hat er eine Erfahrung gemacht, die meiner ähnelt, wahrscheinlich noch viel krasser war als das, was ich erlebt habe. Bevor der Asaf aber anfängt, über seine Seelennot zu sprechen, macht er eine ganz zentrale Aussage in dem ersten Vers. Er sagt, gewiss, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Gott ist Israel gut. Er fängt nicht an und erzählt allen seine Glaubenszweifel und bringt dann alle dazu, seinen Zweifeln mitzumachen, sondern er fängt an mit einer Aussage, damit niemand ihn falsch versteht. Am Anfang muss das Ende stehen. Das Ergebnis des Ganzen steht am Anfang. Gott ist gut. Und da kommt die erste seelsorgerliche Anwendung in der Predigt. Bist du überzeugt, dass Gott gut ist, wenn du dein Leben anschaust? Wir können das theologisch natürlich alle bejahen. Wer wären wir, dass wir sagen, Gott sei nicht gut? Aber wie wir das Leben erleben, es spricht manchmal eine andere Sprache, als unsere theologischen Überzeugungen sagen wollen. Wenn du mich lieb hättest, dann, warum hast du das und das zugelassen? Warum ist die Situation in meiner Familie so? Warum am Arbeitsplatz? Herr, ich habe doch gebetet. Herr, weißt du denn nicht, dass ich schon 1, 2, 3, 4, 5 Probleme habe? Warum lässt du noch, wenn du gut bist, Problem Nummer 6 dazukommen? Ich habe schon manches Mal so gedacht. Und habe auch manches Mal Buße tun müssen, im Sinne von Umdenken, sagen, Herr, es war dumm, wie ich gedacht habe. Es waren einfach nur meine Gefühle. Aber ich glaube, wenn wir so Psalmen lesen, Psalmen sind ja vielfach Gebete, dann sehen wir, dass Gott Menschen zulässt, dass sie ihr Herz Gott ausschütten, auch ihre Sorgen und ihre Zweifel und ihre Not Gott gegenüber artikulieren. Das ist viel besser, als anderen gegenüber Zweifel zu säen und den Frust einfach anderen gegenüber rauszulassen, andere noch anzustecken, sondern da lieber mit Gott drüber zu reden. Wir fangen also damit an, Gott ist gut. Und guck, wenn er jetzt ganz am Ende des Psalms guckt, ich scroll mal ganz nach unten, da kommt er zu dem Schluss, ich aber Gott zu nahen ist gut. Da kommt wieder gut vor. Ganz simple Beobachtung. Ich habe mal gedacht, wow, er fängt an mit Gott ist gut und sein Resultat ist, es ist für mich gut, mich Gott zu nahen. Damit möchte ich ganz am Anfang hier anfangen, mit dem Anfang des Psalms und dem Ende des Psalms. Ich muss nahe bei Gott sein. Und ich kann euch das sagen, ich habe 4 Kinder, Versammlung, Schule. Ich muss nah bei Gott sein, sonst schaffe ich es nicht. Es ist zu anstrengend, was wir alles erleben an Nöten und Sorgen und Überforderungen. Wir müssen Gott nahe sein. Leute, wenn ich morgens aufstehe und mich an meinen Esszimmertisch setze im Wohnzimmer, dann mache ich das nicht, weil ich das muss, sondern weil ich das will und darf. Weil ich mit Gott anfangen muss. Ich muss die Nähe Gottes haben, um in den Tag zu gehen. Und das ist meine Message für euch. Meine Botschaft ist, ihr müsst das auch machen. Ihr könnt nachmittags stille Zeit machen. Ich weiß, je nachdem, wie die Kinder so drauf sind, ist das schwierig. Aber wir brauchen die Nähe Gottes und wir müssen die jeden Tag haben. Es genügt nicht, wenn wir hier sind. Wir müssen die Nähe Gottes suchen. Das ist Asafs Ergebnis. Und der Asaf war ein Anbetungsprofi. Der wurde deswegen dazu berufen, weil der Mann geistlich fit war. Der war geistlich, ein geistlicher Bruder, würden wir sagen. Der hatte das Herz am rechten Flecken. Der war treu. Der war ein Freund Davids. Und doch geht er durch eine Not. Und guckt, wir gehen wieder an den ersten Vers. Asaf will, dass wir, dass seine Leser wissen, dass seine Sänger wissen, Gott ist gut, ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Und jetzt guckt mal, da steht denen, die reinen Herzens sind. Wenn wir ein bisschen weiter unten sind, guck mal, was hier, das ist der Vers 13, was da steht. Gewiss, vergebens habe ich mein Herz gereinigt. Er fängt an, Gott ist gut gegenüber denjenigen, deren Herz rein ist. Und was sagt er über sein eigenes Leben? Ich habe mein Herz gereinigt. Es hat nichts gebracht. Stimmt scheinbar nicht, was Gott sagt. Oder? Psalm 1 funktioniert nicht. Oder? Glückselig, der über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht, der wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und alles, was er tut, gelingt ihm. Oh, vergebens habe ich mein Herz gereinigt und meine Hände in Unschuld gewaschen. Guck, Vers 14, da ich ja geplagt wurde den ganzen Tag, guck, der schaut zurück, wurde Vergangenheit. Ich wurde geplagt den ganzen Tag und jeden Morgen meine Züchtigung da war. Wie Gott mit mir umgeht, der erzieht mich, ja, aber es gefällt mir gar nicht, wie Gott mich erzieht. Warum? Wir gehen wieder an den Anfang. Vers 2 sagt er, Gott ist gut, ich aber, ihr merkt, das Aber ist immer ein Kontrast. Da ist Gott, der ist gut, jetzt komme ich. Und es ist ein Kontrast zu Gott. Zwischen mir und Gott besteht hier ein deutlicher Unterschied. Ich aber, wenig fehlte, so wären meine Füße abgewichen, um nichts wären meine Schritte ausgeglitten. Ich wäre fast gefallen. Aber er kann, und ich glaube, da ist er dankbar für, er kann sagen, ich bin nicht gefallen, aber es hat ganz wenig gefehlt. Ich war kurz davor zu fallen. Und es kommen eine ganze Reihe Verse, die erklären uns, warum er gefallen ist. Und von den Sachen, die Asaf erzählt, da habe ich gedacht, Mann, manches Mal habe ich auch schon so gedacht im Leben. Ich ertappe mich dabei heute, dass ich solche Beobachtungen mache und mich wundere und mich frage, Herr, wie kann das sein? Kommt, wir lesen das zusammen. Vers 3. Da schreibt er, ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Gottlose sind Leute, die Gott los sind. Wir haben einfach nichts mit Gott zu tun. Und ganz viele der Menschen, mit denen wir zu tun haben, außerhalb der Gemeinde, die sind nicht gottesfeindlich notwendigerweise, aber die haben auf keinen Fall was mit Gott zu tun. Die sind vielleicht kirchlich irgendwie getauft oder fromm oder irgendwie so, aber wirklich in echt mit Gott haben die nichts zu tun. Es gibt auch Leute, die sich zum Herrn Jesus bekennen und trotzdem Gott wie Gottlose sind, weil sie faktisch mit dem Herrn in ihrem Alltag nichts zu tun haben. Gottlosigkeit. Und jetzt ist das Problem. Ich gucke mir die Gottlosen an, sagt Asaf, und denen geht's gut. Und mir geht's nicht gut. Könnt ihr euch vorstellen, da kommt dann diese Versuchung, ja, dann kann ich auch gottlos sein. Wenn es mir als fromm schlecht geht, ich diese unangenehme Züchtigung Gottes erlebe und den Gottlosen im Unterschied zu mir, denen geht's gut, da stimmt doch was nicht. Und das ist sein Herzensdilemma. 6-mal kommt in diesem Psalm sein Herz vor, sein Innerstes. Und da passiert der ganze Kram in unserem Innern. Der Asaf erzählt uns das jetzt im Nachhinein. Als der da durchging, hat er da nicht mit Leuten drüber gesprochen. Wir sehen das gleich. Das passierte alles in seinem Herzen, in seinem Denkapparat, in seinem Innersten. Und er beneidet die Übermütigen. Die sind nicht nur mutig, die haben sogar noch mehr Mut. Die sind übermütig, diese Leute. Wir gucken uns Jugendliche an, die irgendwelche verrückten Sachen machen. Ich war immer eher von der vorsichtigen Seite. Und mein Zwillingsbruder und mein Freund Thilo, die waren die Übermütigen. Und ich habe dann einfach geguckt, haben die überlebt? Wenn die überlebt haben, irgendeine Aktion, dann habe ich mich auch gewagt, das zu machen. Aber ich gehöre nicht zu den Übermütigen. Es gibt so verrückte Leute, die machen Sachen da auf dem Weg hierhin. Auf dem Weg hierhin ist mir ein übermütiger Autofahrer begegnet. Der hat mich beim Trettschrägen mit 180 überholt. Ich habe nur gedacht, gleich fährst du hier an so einem Schrotthaufen vorbei. Übermütige. Und der Asaf, der guckt sich die Leute an. Und jetzt kommt etwas, was gefährlich ist für uns. Wir gucken uns Gottlose an und haben plötzlich eine ganz einseitige Perspektive. Wir sehen Sachen, die faktisch gar nicht ganz richtig stimmen. Wir sehen ein Bild, was man uns gerne vermitteln möchte, aber das Bild entspricht gar nicht 100% der Wirklichkeit. Das sind Teilausschnitte, die teilweise stimmen, aber die in Gänze nicht stimmen. Guckt, hier kommt ein Denn. Warum hat er beneidet? Oh, beneiden heißt ja, ich will auch gerne. Ich hätte auch gerne. Ich will auch gerne so sein. Gläubige beneiden Ungläubige. Kann vorkommen. Denn keine Qualen, Vers 4, haben sie bei ihrem Tod. Und ich stelle mir vor, der Asaf könnte jetzt Namen nennen. Der kann Namen nennen. Der hat Leute kennengelernt, die gottlos waren und die irgendwie entspannt eingeschlafen sind. Und wohlgenährt ist ihr Leib. Genug zu essen, können sich alles leisten. Nicht sind sie im Ungemach der Sterblichen und mit den Menschen, den normalen, den üblichen Menschen, werden sie nicht geplant, plagt. Herr, diese Gottlosen, von die er da im Blick hat, die sind fast schon überirdisch. Denen geht es viel besser als den normalen Menschen. Komisch. Und jetzt kommt hier ein Deshalb, Vers 6. Weil die alles so gut erleben, weil es denen so gut geht, deshalb umgibt sie der Hochmut wie ein Halsgeschmeide. Die denken, stolz zu sein, mit geschwollener Brust durch die Gegend zu laufen, allen zu zeigen, wie toll sie sind, wir nennen das auch angeben. Angeben ist eine Tugend in deren Augen. Zu zeigen, wer man ist, ist Schmuck. Halsgeschmeide. Gewalttat und hüllt sie wie ein Gewand. Sie können sich auch erlauben, ungerecht zu sein, andere zu unterdrücken. Hauptsache, ihnen geht es gut. Das gibt es in der Berufswelt, glaube ich, auch ganz viel. Es tritt aus dem Fett, Vers 7, es tritt aus dem Fett hervor ihr Auge. Sie wallen über in den Einbildungen ihres Herzens. Ich hoffe, das sieht man. Es versucht hier orange zu unterstreichen. Hochmut, Einbildung, jetzt gleich kommt von oben herab. Ihr merkt mal, wie fühle ich, kleiner Friedrich, mich in meiner Schule im 9. Schuljahr? Ich fühle mich ganz weit unten, ganz klein. Die schauen von oben herab, die anderen. Sind selbstsicher, wirken glücklich, wirken zufrieden. Die können sich Dreckssachen erlauben, Sünden erlauben, die fuschen bei Klassenarbeiten, kriegen gute Noten und machen gutes Abitur, kriegen gute Jobs und haben Erfolg. Ich könnte euch Namen nennen. Tja, und ich, ein ganz normaler Friedrich, nicht besonders fleißig. Ja, ich habe dann auch mal gefuscht. War das peinlich, als ich erwischt wurde. Und alle wussten, der ist der Fromme. Leute, ich habe mich geschämt um meines Herrn Willen. Ich habe mich wirklich geschämt um meines Herrn Willen. Und dann hat der Lehrer mich gefragt, der wusste, dass ich fromm war, der kannte schon meinen großen Bruder. Hast du diesen Spickzettel verwendet? Ich dachte, nein, habe ich nicht. Ich war so dämlich, ich hatte den ja noch aus dem Heft rausgucken. Sonst ist ein Segen Gottes gewesen, dass ich da aufgeflogen bin. Und dann hat er mich gefragt, Friedrich, wirst du nie wieder in deinem Leben bei mir fuschen? Dann habe ich gesagt, ich verspreche Ihnen, dass ich nie wieder in meinem Leben bei Ihnen fusche. Habe ich auch nie wieder gemacht. Herr Berns hieß er, Mathelehrer. Aber ich habe mich trotzdem geschämt, weil die Ungläubigen haben mitbekommen, dass der Gläubige fuschen wollte, gefuscht hat. So, aber die Ungläubigen um mich herum, ja, die haben gefuscht wie sonst was. Die haben gelogen, die haben betrogen, die haben geschwänzt und hatten trotzdem Erfolg. Und ich war manchmal frustriert, dass ich mir Mühe machen musste, um eine gute Note zu kriegen, und andere haben einfach betrogen und haben eine gute Note bekommen. Ich meine, die Schulzeit ist ja so lange vorbei, heute ist mir das auch alles egal, aber wenn man drinsteckt, sieht die Sache anders aus. Vers 8, sie höhnen und reden in Bosheit von Bedrückung, von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Die Schlachter übersetzt das ein bisschen freier, die sagt, was die sagen, muss gelten auf der Erde. Also ihr Wort. Überleg mal, hier sind Leute, die gottlos sind, die sündigen und dabei Erfolg haben. Und weil sie Erfolg haben, sind sie stolz und hochmütig und treten auf, wie mir gehört die Welt und ich weiß, wie das Leben funktioniert und du bist ein kleiner Wurm, was willst du mir schon hier zu sagen haben? Ihr Frommen, ihr bringt's doch nicht. Ein Freund aus dem Hessen, mit dem habe ich mich letzte Woche unterhalten und der hat mir erzählt von zwei Jobs im säkularen Unternehmen, also im weltlichen Unternehmen. Und ich habe den gestern Abend nochmal angerufen und gesagt, kannst du mir das nochmal erzählen? Und in dem ersten Job, ich habe mir das hier aufgeschrieben, das ist nur mein Spicker hier, könnt ihr mitlesen, ist mir egal, oder einfach nur zuhören. So, da hat der Chef zu ihm gesagt, privat bin ich ein Mann der Wahrhaftigkeit, aber im Geschäft ist das nicht möglich. Der hat gesagt, das ist einfach ganz nüchterne Beurteilung des Lebens vor wenigen Jahren. Im Geschäft ist das nicht möglich. Ihr Problem ist, dass Sie nicht lügen können, hat er dem gesagt, als er den Job gewechselt hat und zu einer anderen Firma gegangen ist. Der Markus hat mir dann erzählt, Markus heißt der Freund aus dem Hessen, der hat mir dann erzählt, hier oben, privat bin ich ein Mann der Wahrhaftigkeit, sagt er, dem konntest du auch privat nichts glauben. Der hat sich so das Lügen angewöhnt, dass der gar nicht mehr gemerkt hat, wann der gelogen hat. Und dann hat er eine andere Firma, auch bei einer anderen Firma war der, und auch da ist er gegangen, um dann wieder woanders zu arbeiten. Und da war dann eine Situation, wo der Markus einen Lieferanten anlügen sollte. Er hat dann Nein gesagt. Und dann hat der gesagt zu ihm, wo gehen Sie hin? Kennt ihr diese Formulierung, oder? Wo gehen Sie hin? Das war ein Ungläubiger, also überhaupt kein frommer Mensch, der aber wusste, wenn Leute das Lügen verweigern, dann gehen die irgendwo hin. In irgendeine Art von Gemeinde. Wo gehen Sie hin? Und dann hat er ihm erklärt, ja genau, Sie haben recht, ich gehe irgendwo hin. Hat dann seinen Glauben bezeugt. Und als er sich dann irgendwann von seinem Job da verabschiedet hat und eine neue Stelle begonnen hat, da hat dieser Vorgesetzte zu ihm gesagt, hätte ich gewusst, dass Sie Christ sind, da hat er mir zitiert jetzt, Zitat, hätte ich gewusst, dass Sie Christ sind, hätte ich mir das anders überlegt, weil Sie ja nicht lügen können. So ist die Welt. Die Welt sagt, wenn wir Erfolg haben wollen, dann lügen wir und betrügen und die sind auch noch stolz darauf. Die sind auch noch stolz darauf. Ich weiß das von meinem Zwillingsbruder im Beruf, wenn da irgendwelche Produkte verkauft werden müssen, dann erzählen die Verkäufer das Goldene vom Himmel und die Ingenieure, die Sache umsetzen müssen, die haben dann große Not, dem Kunden nicht sagen zu können, ja, der Verkäufer hat ihnen leider eine etwas gefärbte Wahrheit gesagt. Das ist schon eine Not im Geschäftsleben, mit der man hat. Und der Asaf sieht das eben. Und jetzt wäre ja schön, wenn es nur dabei bliebe, wenn der Gläubige sieht, wie der Ungläubige arrogant und gottlos ist und dabei Erfolg hat. Aber jetzt kommt's. Du siehst als Gläubiger auch noch, wie andere diesen Leuten hinterherlaufen. Guck, ich habe hier das Wort Influencer daneben geschrieben. Ein ganz modernes Wort. Leute, die beeinflussen. Heutzutage im Internet. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, das Volk Gottes, und Wasser in Fülle wird von ihnen geschlürft. Ja, die müssen ja was zu sagen haben. Wenn die so viel Erfolg haben, wenn es denen scheinbar so gut geht, dann ist die Verlockung auch für Kinder Gottes gut zu sagen, ich höre da mal hin, ich schaue mir das mal an. Oder für Kinder aus gläubigen Elternhäusern. Jemand hat mir gesagt, dass die meisten Entscheidungen in Junior High ist Klasse 6 bis 8, 9. Und ich erlebe das in meinem Schulzusammenhang auch. Ich erlebe in Klasse 8 und 9, und in Klasse 10. In dem Alter erlebe ich, dass Schüler anfangen nachzudenken und die sagen dann, echt? Und wir haben in unserer Schule 80% der Kinder aus nicht frommem Hintergrund, mindestens 80%. Und viele kriegen von uns Tag für Tag Andachten. Wir beten mit den Schülern. Im 5. und 6. Schuljahr, da sind die offen und freuen sich. Wir beten für die Mama, die krank geworden ist, alles Mögliche. Aber dann kommt das 7. Schuljahr und das schlimme 8. Schuljahr. Und das 9. Schuljahr. Und du merkst, die Leute fangen an zu denken. Und dann ziehen die sich irgendwelche Influencer rein. Die gucken YouTube, TikTok, sonst was. Und schauen sich Leute an, die einfach sagen, mir geht's gut. Was kostet die Welt? Und du bist mit deiner Moral so eingeschränkt in deinem Leben. Eigentlich solltest du lieber so leben wie wir. Das ist das gute Leben. Aber deine fromme, kleine Welt da, Refrat, Erkrat, Overrat, sonst wie Rat, sind alles nur Käfer. Du musst die Welt erleben. Lebe wie wir, dann ist es gut. Leute, so ist das. Und das spüre ich ganz deutlich in der Schule, wie die Schüler, die teilweise, die kommen dann, denken nach über den Herrn und dann kommt das 8., 9. Schuljahr, dann fangen die an und sagen, ja, links und rechts, ich sehe, wie Leute cool sind, wie die ein schönes Leben leben und dann, ja, dann lasse ich mich darauf ein. Boah, ich weiß einfach von Neuntklässlern, die sich Woche für Woche besaufen. Neuntklässler, das sind kleine Kinder. Warum? Weil die es vorgemacht bekommen. Deshalb wendet sich hierher sein Volk. Und guckt, wie die, ja, dann sagst du hier, hör mal, es gibt noch Gott. Schaut mal, was die dann sagen. Sie sprechen, wie wüsste es Gott und wie sollte der Höchste davon Kenntnis haben? Das davon ist klein geschrieben, das ist nicht im Kontext. Also wie sollte der Höchste Kenntnis haben? Der hat doch keine Ahnung. Der Höchste. Der Höchste ist ja auch eher ein Scherz hier. Die Gottlosen sind sich ihrer Sache so sicher. Wisst ihr warum? Weil die Erfolg haben. Weil die kommen zum Ziel vordergründig. Vordergründig. Für den Moment. Und jetzt fasst er das zusammen. Siehe, diese sind Gottlose. Und immer da sorglos erwerben sie sich Vermögen. Ich habe noch auf dem Weg hierhin gedacht und mit dem Herrn darüber gesprochen, dass ich mir über Geld zu viele Gedanken mache. Jetzt hört gut zu, was ich jetzt sage. Wie macht der Frieder sich über Geld zu viele Gedanken? Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld wir auf dem Konto haben. Also das ist nicht mein Problem. Ja, wir haben eine wunderbare Ehe. Meine Frau ist gelernte Bankerfrau, die kümmert sich um die ganzen Banksachen. Ich habe einfach keine Lust, aufs Konto zu gucken. Und doch beobachte ich, wie ich mir die Gedanken mache, kommen wir klar? Kommen wir klar? Geben wir zu viel aus? Wie wird es in Zukunft werden? Werden die christlichen Schulen noch erlaubt werden? Werde ich meinen Job behalten? Werde ich genug Geld haben, um mein Haus abbezahlen zu können? Meine Frau macht so bei mir. Also, meine Frau ist überhaupt nicht so gestrickt. Die ist viel entspannter darin. Und ich habe heute Morgen mit dem Herrn auf dem Weg hierhin nochmal darüber nachgedacht und gesprochen. Sagt, Herr, ich möchte lernen, entspannter zu sein, was Thema Geld angeht. Und das ist hier. Die Gottlosen, die erwerben sich Vermögen. Und ich habe mich dabei ertappt, wie gesagt, wenn du nicht in einer frommen Schule arbeiten willst, du könntest viel mehr Geld verdienen woanders. Und dann habe ich gesagt, ist aber ganz egal. Dein Gott versorgt dich doch die ganze Zeit. Sei doch mal dankbar und zufrieden. Und beneide nicht die Gottlosen, die einfach an anderer Stelle vielleicht mehr Geld verdienen können. Aber Gott hat dich dein ganzes Leben lang versorgt. Frieder, sei dankbar. Und doch, ich möchte nicht frommer tun, als ich bin, Freunde. Ich ertappe mich bei so Art von Gedanken. Die Gottlosen, die erwerben Vermögen. Und auch noch sorglos. Das ist doch eine Frechheit. Und Leute, das ist das Dilemma. Ich bin sicher, der Asaf würde, ein guter Freund von mir, der Asaf, der würde sagen, Frieder, genau so habe ich gedacht. Für mich war das anstrengend. Es ist einfach anstrengend, zu sehen, wie den Gottlosen, wie die scheinbar sorglos waren und wie die in der Lage waren, sich Vermögen zu erwerben. Und deswegen kommt er hier zu dem Schluss, so sehe ich mich, habe ich hier geschrieben, Verse 13 bis 15. Und den Eindruck, den er hat, ist das Gegenteil von Psalm 1, da steht ja, die Gottlosen werden vergehen wie die Spreu. Und sein Eindruck war, genau das Gegenteil ist der Fall. Gottlosen geht's gut. Gewiss, sagt er in Vers 13, vergebens habe ich mein Herz gereinigt und meine Hände in Unschuld gewaschen. Nicht wie Pilatus übrigens, sondern der hat's wirklich, der hat sich bemüht, aufrichtig zu leben, keine Schuld anzusammeln. Und jetzt kommt hier wieder seine Beschreibung. Da ich ja geplagt wurde den ganzen Tag und jeden Morgen meine Züchtigung da war. Warum und wie und wozu züchtigt eigentlich Gott? Habe ich mir hier an den Rand notiert. Ja, warum macht das Gott eigentlich? Warum züchtigt er? Genau wie wir Eltern. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder Schaden nehmen durch dumme, törichte Entscheidungen. Deswegen greifen wir erzieherisch ein. Wir züchtigen oder ermahnen und erziehen, weil wir unsere Kinder lieb haben und weil wir wollen, dass sie sich in die richtige Richtung entwickeln. Und ja, unsere Kinder finden das nicht angenehm, wenn erzieherische Maßnahmen kommen, die ihnen nicht schmecken, die ein Verbot darstellen, die sie einschränken. Aber der himmlische Vater, von dem jede Vaterschaft laut Epheser abgeleitet wird, der weiß, wie er richtig erzieht. Und er hat den Asaf lieb und der Asaf leidet unter dieser Züchtigung und er erfährt die täglich, jeden Morgen. Und er erfährt aber, der hat diesen einseitigen Fokus auf die Gottlosen und er hat aber jetzt einen einseitigen Fokus auf Gott. Er erlebt hier an dieser Stelle Gott einfach nur als Züchtiger, gar nicht als liebenden Vater, sondern er erlebt hier an dieser Stelle Gott nur als Züchtiger. Und ich freue mich, dass der Asaf uns das aufschreibt. Guckt in Vers 15, da steht, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so wäre ich treulos gewesen im Geschlecht deiner Söhne. Guck mal, hier steht, hätte ich ebenso geredet. Ich habe das eben angedeutet. Ich glaube, was der hier erlebt hat, ist in seinem Herzen abgegangen. Und wisst ihr, was in dem Herzen eurer Kinder abgeht? Vieles davon kriegt ihr nicht mit. Was ich euch eben erzählt habe, von meiner Not in dem 9., 8., 9., 10. Schuljahr, habe ich mit meinen Eltern nie drüber gesprochen. Die Versuchung, der stand, mich vielleicht doch auf die Seite der Welt zu schlagen, habe ich mit meinen Eltern nie drüber gesprochen. Waren meine Eltern einfach unzugänglich? Doch, die waren zugänglich. Warum hast du denn nie mit deinen Eltern darüber gesprochen, Frieda? Keine Ahnung. Ich habe es einfach nicht gemacht. Das war mein Ding. Und ich hatte auch, wahrscheinlich habe ich gedacht, ja, mit so einer Art von Gedanken, ja, willst du mal in die Welt gehen und so, da kannst du ja mit deinen Eltern nicht drüber reden. Ist ja ein Schocker für die. Aber vielleicht wäre das gut gewesen, mal mit meinen Eltern drüber zu sprechen. So war ich ziemlich alleine. Naja, der Asaf, der merkt, die Gedanken, die ich hier habe, die sind von einer Natur, hätte ich da jetzt laut drüber mit anderen gesprochen, dann hätte ich vielleicht andere dazu verleitet, zu sagen, ja, weißt du was, Ralf, hast du recht. Das lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, mit dem Herrn zu gehen. Und plötzlich habe ich in meiner Zweifel, in meiner Zweifelsnot, anderen gegenüber meine Zweifel artikuliert und die finden meine Zweifel überzeugend und sagen dann, ja, weißt du was, dann lass uns mal nicht mehr in die Gemeinde gehen. Komm, wir machen was anderes. Und er sagt, hey, ich wäre treulos gewesen an dem Geschlecht deiner Söhne, wenn ich auch so gesprochen hätte wie die Gottlosen. Und ich glaube ja, dass Zweifel normal sind. Die Zweifel, also ich kenne noch keinen Menschen, mit dem ich gesprochen habe, der gläubig ist, der nicht durch eine Phase gegangen ist in seinem Leben oder mehrere, wo er gesagt hat, ich hatte Not und Zweifel. Ist das alles richtig? Oh, was habe ich mich das oft gefragt? Bist du hier nur fromm, weil deine Eltern aus der Versammlung kamen? Das ist so ein Vorwurf, der dir sogar gemacht wird. Du bist ja nur fromm, weil. Und da muss man dran und fragen, ja, bin ich jetzt hier nur fromm, weil ich so aufgewachsen bin, oder bin ich überzeugt davon? Aber Zweifel, die können eben auch der Türöffner sein für eine Versuchung. Komm, dann probiere ich mal aus. Ich probiere meine Sünde aus. Vielleicht werde ich ja auch glücklich, wie man mir suggeriert. Den Eindruck kriegt man ja. Aber er hat die Sache eher innerlich ausgemacht, innerlich für sich. Und dann kommt ein Wendepunkt. Erst dachte ich, in Vers 16 fängt der Wendepunkt an, aber er ist gar noch nicht in Vers 16. Der kommt in Vers 17. Guckt her. Vers 16 steht, da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine mühevolle Arbeit war es in meinen Augen. Intellektuell kriegt er das nicht unter die Füße. Meines Erachtens ist der Teil hier noch nicht der Teil, wo er sagt, yo, ich habe die Lösung. sondern ich habe versucht, da intellektuell mit Verstand die Sache zu ergründen. Wie kann das sein, dass die Gottlosen so erfolgreich sind und ich mein Leben als anstrengend und mühselig erlebe, obwohl ich mein Herz reinhalte und meine Hände in Unschuld wasche? Wie kann das sein? Er hat darüber versucht nachzudenken, intellektuelle Lösungen zu finden. Und ja, wir wollen nachdenken. Gott hat uns den Verstand gegeben zum Nachdenken. Wir dürfen über Apologetik reden. Ist alles in Ordnung. Aber es gibt einen Punkt, wo das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen, mit unserem Verstand denken, an Grenzen stößt, wo wir einfach sagen müssen, hier finden wir keine Lösung. Es ist tatsächlich so, dass Gott die Sonne scheinen lässt, auch über Gottlose. Dass Gott es auch über Gottlose regnen lässt. Es ist tatsächlich so, dass Gottlose für eine lange Zeit Erfolg haben und wir uns wundern, warum Fromme Schwierigkeiten haben und manche Gottlose scheinbar so wenige oder fast keine. Der Wendepunkt ist ein geistlicher. Vers 17. Bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes und jener, das ist das Ende der Gottlosen, jener Ende gewahrte. Eine Wahrnehmungssache. Frage. Wann ging so ein Asaf in die Heiligtümer Gottes? Naja, das war eigentlich sein Geschäft. Dayjob. Das war sein Tagesgeschäft. Das war seine normale Aufgabe. Seine Aufgabe war es, Gott zu loben. Sein Herz, ganz offensichtlich, stand ihm gar nicht nach Gottes Lob an dieser Stelle. Und doch war das seine Aufgabe. Und er hat dann einfach gesagt, so, ich höre jetzt auf mit der ganzen Grübelei. Mein Herz macht mir Probleme, meine Gefühle spielen verrückt, mein Verstand will es nicht checken, wie das sein kann, dass Gottlose so in Erfolg kommen und ich jetzt die Frommen und mich selber so und so erlebe. Ich höre jetzt auf damit, ich werde jetzt einfach in die Nähe Gottes gehen, was mein Job ist. Ich werde jetzt das Liederbuch rauspacken, meine Freunde sagen, stimmt die Instrumente, und ich werde nicht mehr alleine bleiben, sondern in den Heiligtümern Gottes, das sind die anderen Gläubigen. Ich werde dahin gehen, wo die anderen Gläubigen sind, und ich werde anfangen, über Gott nachzudenken, über Gottes Wort nachzudenken. Ich werde anfangen, mich mit dem, was geschrieben ist, über Gott zu beschäftigen und nicht mehr meiner Wahrnehmung zu glauben, nicht mehr meinen Gefühlen zu glauben, nicht mehr meiner intellektuellen Lösungskapazität zu vertrauen, sondern ich werde hergehen und jetzt Gott loben. Entgegen meiner Gefühle. Das finde ich stark. Nachdenkenswert. Ich habe neulich, du weißt, über Psalm 145 gesprochen, in Achenbach. Wo man einfach aufgefordert wird, Gott zu loben. Und habe festgestellt, dass ich manchmal auch emotional, ich bin dann viele Probleme, alle möglichen Sorgen, Nöten und alles Mögliche. Und ich habe festgestellt, Frieder Tröps, du lobst zu wenig. Du musst lernen, Gottes Wort aufzuschlagen, rauszukriegen, wofür Gott zu loben ist und dann Gott dafür loben. Es geht nicht immer nur um Singen, es geht einfach um eine Herzenshaltung, um Gebete. Gott zu sagen, wie gut er ist. Und dann zu sagen, mein Leben, mein Herz, meine Seele, mein Verstand fütter ich mit den Wahrheiten des Wortes Gottes. Ich gehe in die Nähe Gottes. Aber ich mache es nicht nur alleine bei meiner stillen Zeit. Ich suche um alles in der Welt die Gemeinschaft von anderen Leuten. Und ich sage euch, wir machen was als Älteste der Gemeinde in Achenbach. Wir treffen uns ja fast jeden Montagabend. Seit 3 Jahren haben wir Ältestenschaft in Achenbach. Und wir haben dann, wie sage ich das jetzt? Wir haben angefangen, Punkte zu besprechen. Wir haben eine gemeinsame Datei, da schreiben wir rein, worüber alles gesprochen werden muss. Und dann hat am Anfang einer gebetet, vielleicht hat noch jemand noch einen Bibelvers, und dann haben wir losgelegt, über die Punkte zu sprechen. Und dann haben wir hinterher gesagt, so, jetzt wollen wir noch für alles Mögliche beten. Da waren schon 9:30 oder 8:45 oder so abends. Ihr könnt euch vorstellen, was jetzt kommt. Was ist dann? Da bist du so müde, Alexandra, du bist so müde, du sagst ja, boah, Und du weißt genau, dass wir jetzt beten, gehört einfach zu unserem Job als Älteste. Wir müssen ja auch für die Leute beten und für die Geschwister beten. Für die ganzen Sachen, die wir besprochen haben, müssen wir ja auch beten. So, und dann haben wir angefangen zu sagen, so, wir fangen mit Gebet an. Das war schon mal die richtige Richtung. Wie gesagt, wir beten nicht am Anfang und halten Wort Gottes, sondern wir beten aus dem Herzen heraus, beten wir, solange wie wir Freude haben, beten wir für die Geschwister und für die Sachen, die uns einfallen. Und danach besprechen wir. So, dann hat uns sehr gut getan. Wahrscheinlich sagen jetzt einige von euch, ja, da hättet ihr auch mal ein bisschen schneller drauf kommen können. Hätten wir auch. Na und, ist halt anders schon mal. Jetzt ist es aber eine Sache. Wir haben dann gemerkt, dass wir im Miteinander, manchmal war der eine gereizt. Oder der andere war genervt. Und der eine sagt, lass uns heute mal kurz machen. Kennt ihr, oder? Lass uns heute mal kurz machen. Und dann ist uns Folgendes aufgefallen. Wir kommen als Älteste zusammen. Und jeder, wir sind alle vollberufstätig, alle Familie, alle möglichen. Und wir kommen montagsabend zusammen und die Woche hat so richtig Gas gegeben. Und du weißt, was alles noch ansteht in der Rest der Woche und du fragst dich, ai. Und man ist müde, man hatte zwischenmenschliche Begegnungen. Und du kommst abend hin und sollst dann für die Gemeinde sorgen, der Gemeinde dienen. Du bist einfach müde. Und dann hat Stefan Weise, wer kennt Stefan Weise? Stefan Weise aus Köln-Blicker Gemeinde, der hat dann irgendwann zu mir gesagt, Frieder, ich habe da so ein Buch, Leiten von Ted Tripp. Ich weiß nicht, ich habe das gar nicht gelesen. Ich hab das zu Hause noch nicht gelesen. Aber Gott hat mich dadurch schon gesegnet. Dank Stefan Weise. Der Stefan Weise, der hat mir einfach nur davon erzählt. Der hat mir das dann geschickt. Steht immer noch ungelesen da. Ein paar Sachen habe ich schon gelesen, aber noch nicht ganz. Was der mir gesagt hat, war super. Der hat nämlich gesagt, wenn es in der Gemeindeleitung einem schlecht geht und er ausbrennt oder sowas, dann ist das nicht nur dessen Schuld, sondern dann tragen die anderen Mitverantwortung. Die anderen verantwortlichen Brüder tragen Mitverantwortung für den. Ich hoffe, ihr gleich seht ihr, das hat schon noch was hiermit zu tun. Wirklich. Und dann haben wir folgende dritte Änderung gemacht in unserem Treffen. Wir fangen an und fragen uns gegenseitig, wie unser Tag war, wie unser Leben mit dem Herrn aussieht. Und wo wir füreinander und für unsere Kinder und für unsere Ehefrauen beten können. Das hat was getan mit uns. Boah, und wenn das vielleicht ist das ein kleiner Samenkorn, den ich hier ausstreuen darf. Wir haben gelernt, offen und ehrlich zu sein mit unserer eigenen Situation geistlich gesehen. Mit unserer Anfechtung, mit der Not, die wir haben, wo wir alles hinschmeißen wollen. Wir machen das nicht nur mit unserem Herzen aus, sondern wir haben einen geschützten Kreis von reifen, nicht unreifen Christen, die jetzt versucht sind durch uns, sondern wir haben einen geschützten Kreis von reifen Christen, wo wir sagen können, das ist die Herausforderung dieses Tages, dieser Woche, meiner Situation. Und wir haben gelernt als Älteste, jeden Montag, wenn wir uns treffen und auch zwischendurch, wenn wir telefonieren, zusammen zu reden, wie wir das Leben mit dem Herrn erleben und wo unsere Not ist und dass wir dann sagen, und wir stürmen jetzt zu welchem Thron? Zum Thron der Gnade, wo uns rechtzeitig Hilfe kommt. Boah, was das mit unseren Herzen gemacht hat. Das ist so eine Hilfe geworden für uns. Und dann beten wir für die ganzen Geschwister und dann sprechen wir über die Punkte. Und irgendwie sind die Punkte entspannter. Sind die Punkte weniger gravierend, weniger schwierig, Ehe, sonst welche Probleme? Nein, die sind genauso schwierig geblieben. Aber wir kommen aus der Nähe Gottes, wo wir uns gegenseitig geholfen haben, aus unserer Lebenswahrnehmung raus, auf Gott zu blicken und zu sagen, es gibt einen Herrn im Himmel, der sich um uns kümmert. Es gibt den Erzhirten Jesus Christus. Und wir müssen nicht Übermenschliches tun, weil wir es eh nicht können. Und das sieht der Vers 17, bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes. Da, wo Männer und Frauen Gottes zusammenkommen, um nicht über sich nachzudenken, sondern über nachzudenken, wer ist unser Herr? Was hat er für mich getan? Was garantiert er für mich und für meine Zukunft? Das ist so wichtig, Leute. Das ist so wichtig. Und als er da war und in Gottes Wort geguckt hat, da wurde plötzlich ihm die Brille aufgesetzt. In der Bibel steht, was das Ende der Gottlosen ist. Die können sich loben, preisen, stolz sein, die können auf mich herabschauen. Wenn ich dabei stehen bleibe, ist doch logisch, dass ich depressiv werde. Aber ich muss die Wahrheit sehen. Gott geht mit solchen Menschen ins Gericht. Vers 18, 19 und 20. Gewiss, auf schlüpfrigen Grund setzt du sie, stürzt sie hin zu Trümmern. Wie sind sie so plötzlich verwüstet, haben ein Ende genommen, sind umgekommen durch Schrecknisse. Wie ein Traum nach dem Erwachen wirst du, Herr, beim Aufwachen ihr Bild verachten. Ich habe daneben mir notiert, Psalm 1, Vers 5 wird sich erfüllen. Offenbarung 22, Vers 15, Gott richtet alle Gottlosigkeit. Ich bin da ganz sicher, unsere jungen Leute, wir lassen uns so leicht blenden von dem scheinbaren Erfolg der Welt. Dieser Erfolg wird ein jähes Ende nehmen, wenn unser Herr als Richter kommen wird. Und jetzt Selbstreflexion. Habe ich ja teilweise auch hier gemacht, vor euch, zu erzählen, okay, was war denn eigentlich los mit meinem Denken? Guck, er sagt hier, Vers 21, als mein Herz sich erbitterte und es mich in meine Nieren stach, was war denn da? Da war ich dumm und wusste nichts. Ein Tier war ich bei dir. Das ist ein Leiter im Alten Testament. Einer der geistlichen Anbetungsführer, der ein Prophet war, der weissagte, ein von Gott gebrauchter Mann, sagt, ich wusste nichts. Wann? Als ich mit dieser Bitterkeit ist auch nicht Teil meiner Historie. Ich bin sauer. Ich bin sauer auf jemanden oder auf Gott und habe Vorwürfe. Und das frisst mich auf. Und er reflektierte über sein Leben. In meinem Herzen, ich war erbittert. Vielleicht du ja auch. Denk an deine Beziehung. Denk an die vergangene Erfahrung. Vielleicht bist du sauer auf andere Menschen. Vielleicht bist du auch sauer auf Gott, weil der Sachen zugelassen hat, wo du sagst, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich habe doch gebetet. Ich habe mein Herz reingehalten. Ich habe meine Hände in Unschuld gewaschen. Und warum ist mein Leben so schwer? Warum sind meine Kinder, wo sie sind? Und er kommt zu dem Schluss, ich war dumm. Ihr kennt Hiob. Hiob ist auch tief frustriert. Ich habe jetzt neulich mal Hiob einmal komplett mit dem Hörbuch durchgehört. Das war beeindruckend, was für ein Frust dieser Mann erleben musste in seinen eigenen Äußerungen Gott gegenüber und was seine Freunde ihm alles zugemutet haben. Das ist mir richtig unter die Haut gegangen. Und trotzdem muss er am Ende sagen, ich hatte keine Ahnung. Der Feinste von allen hatte keine Ahnung. Und dann finden wir etwas von einem Fazit in den letzten sechs Versen. Da sagt der Asaf, doch. Und doch ist ein Gegensatz, ein Widerspruch zu dem, was vorher kam. Ich war dumm. Aber trotzdem, trotz alledem, kommt Gottes Güte und Gottes Gnade. Je nach Übersetzung steht ja im Alten Testament das hebräische Wort Hesed oder Chesed, wird dann je nach Übersetzung mit Gnade oder mit Güte übersetzt. Ich liebe dieses Wort, weil es eine Gnadengüte oder eine Gütengnade ist. Ist ein Spitzenwort, ganz wichtiges Wort. Und der erlebt das hier. Am Anfang steht, Gott ist gut. Und das erlebt er hier. Ich war so dumm, ich war verbittert, ich war richtig borniert. Doch ich bin stets bei dir. Du hast mich erfasst bei meiner rechten Hand. Durch deinen Rat wirst du mich leiten und nach deiner Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen. In der Fußnote steht da, nachher wirst du mich in Herrlichkeit aufnehmen. Ich habe eine Perspektive. Guck, ich habe mir daneben VGZ geschrieben. Das mache ich im Englischen durch mit meinen Schülern. Für die Zeiten. Zeitform, ganz viele Zeitformen im Englischen, aber Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Er sagt hier, ich bin Gegenwart stets bei dir. Du hast mich erfasst in der Vergangenheit. Du hast mich schon gepackt. Und die Zukunft, du wirst mich leiten. Ist das eine Zuversicht? Das ist biblisch gedacht. Woher weiß er das? Ist eine emotionale, ich rede mir das Leben schön? Nein, er hat die Bibel studiert. Er war im Heiligtum. Er hat auf seine Brüder und Schwestern gehört, die ihm Gottes Wort weitergesagt haben. Und dann kommt er zu einem Schluss. Wen habe ich im Himmel und neben dir habe ich nichts, an nichts Lust auf der Erde? Der sagt nicht, was habe ich im Himmel, sondern wen habe ich im Himmel? Finde ich ganz wichtig. Wir wollen Sicherheiten haben und unsere Sicherheiten sind oft in was? Habe ich genug Geld? Aber es ist eine Person, die uns die Sicherheit gibt. Und er ist hier an einen Punkt gekommen, wo er, da habe ich hier neben hier dieses super deutsche Wort wow geschrieben. Weil das kann ja fast keiner von uns sagen, ohne zu lügen, so eine Aussage. Ich habe an nichts Lust auf der Erde neben dir. Ja, das sind so Lieder, die dann gesungen werden, wo ich einfach besser schweige, weil ich dann eigentlich immer lügen muss. Lügt er hier? Nein, der ist so durch diese Herzenszirkusnot gegangen, dass der hier an den Punkt gekommen ist, wo er das aufrichtig sagen kann. Herr, am Ende des Tages gibt es für mich nur eine Sache, die befriedigend ist, die mein Herz zur Ruhe bringen lässt. Nur eine Sache, nichts auf der Erde. Und das ist, diese eine Sache ist keine Sache, sondern die bist du als Person. Sein Gott. Sein Gott ist die einzige Sache, die ihm zur Ruhe bringt. Nichts anderes. So, und jetzt können wir dem Asaf zuhören und sagen, ja, Asaf, das gilt für dich, aber nicht für mich. Oder wir können sagen, Asaf, wir wollen von dir lernen. Wahrscheinlich hast du recht. Und wir wollen deinem Beispiel folgen. Und ich schaue jetzt, 26 Umstände. Vergeht mein Fleisch und mein Herz, körperlich, emotional, geht es mir nicht gut. Der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Das ist fest. Stabilität, Fels und Dauer, ewig. Das ist gut. Und dann fasst er nochmal zusammen, Vers 27, das Schicksal. Denn siehe, es werden umkommen, die fern sind, die dir fern sind. Du vertilgst alle, die treulos von dir abweichen. Benedikt Peters, der übersetzt hier, sagte, eigentlich müsste ich übersetzt werden. Du vertilgst alle, die von dir, die treulos von dir weghuren. Oder dieses treulos abweichen ist, die weghuren von dir. Das ist wie Ehebruch. Das ist geistliche Unmoral. Und er sagt, alle, die von dem lebendigen Gott weghuren in ihrer Gottlosigkeit, die werden vertilgt werden. Und jetzt kommt ein gutes Aber. Ich aber. Im Unterschied zu diesen Gottlosen. Ich aber, Gott zu nahen, ist gut für mich. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, um alle deine Taten zu erzählen. Ihr seht hier unten den Versuch einer Zeichnung. Links der, sagen wir mal, das wärst du hier. Du willst dich Gott nahen. Dann gehst du zum Beispiel zur Bibel. Du betest. Aber du machst das nicht nur alleine, sondern du gehst auch zu anderen Kindern Gottes. Und was passiert, wenn Kinder Gottes in einer Weise zusammenkommen, die hilfreich sein soll? Dann passiert es, dass wir uns gegenseitig erzählen, wie wir mit Gott leben. Dass wir uns gegenseitig erzählen, wie wir die Hilfe Gottes erlebt haben. Und das versuchen wir als Älteste. Und ich sage es nur deswegen als Älteste, weil wir die engste Beziehung zueinander haben, die ich habe. Also ich habe zu keinem anderen Menschen neben meiner Ehefrau, zu keinem anderen Menschen so eine vertrauensvolle, ehrliche Beziehung wie zu meinen Mitältesten, wo wir uns erzählen, wie wir Not haben, aber wir uns erzählen, wie wir auf den Herrn hoffen, wie wir uns ermahnen, auf den Herrn zu hoffen und wie wir uns erzählen, wie Gott uns geholfen hat. Kein Ort, wo das so stattfindet. Und meine Sehnsucht für meine Versammlung und meine Hoffnung für eure Versammlung ist, dass wir das anwenden, dass wir das lernen. Zu sagen, ja, wir sehen die Gottlosen mit all der Versuchung, aber wir wollen erkennen, was gut ist für uns. Es ist gut für mich, Gott zu nahen. Und zu sagen, bei aller Not, aller Sorge, meine Zuversicht habe ich auf den Herrn der Herrscher, auf den Herrn Jahwe, Gott Jahwe, gesetzt. Und schaut das um, das ist das Ziel. um alle deine Taten zu erzählen. Hinterher sagen die Leute, Dirk, bist du einem feinen, wunderbaren, kompetenten Gott nachgefolgt. Super. Und die spüren, der Held in deiner Lebensgeschichte bist nicht du, sondern der Herr. Der Herr, der ist es, auf den du deine Zuversicht gesetzt hast. Und am Ende sagst du dann, nicht vergebens. Wenn das Wort Gottes stimmt, dann ist es nicht vergebens, den Herrn zu nahen, dem Herrn zu nahen und seine Zuversicht auf ihn zu setzen. Amen.